Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 138. Italien in den 70ern, das schreit ja förmlich nach Giallo und dem Höhepunkt des Horror-Subgenres. Es steht für eine dichte Atmosphäre, spannungsgeladene Inszenierung, zwielichtige Gestalten und natürlich eine packende Story, die uns oft bis zur letzten Minute im Dunkeln über den Mörder lässt. Heute sprechen wir über den Film Die Stimme des Todes und müssen uns die Frage stellen, ob der Film an die großen Klassiker anknüpfen kann oder doch nur ein weiterer Krimi von der Stange ist. Und wie immer über vieles mehr jetzt in der Folge 138. So, ich bin der Chris und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu der neuen Folge. Und mit dabei seid natürlich wie immer auch mit am Start der Mann, der am liebsten mit schwarzen Handschuhen Zigarre raucht und dabei grimmig um die Ecke schaut. Das reimt sich fast, fällt mir gerade auf. Hallo Cedric.
Guten Abend da draußen vor den oder hinter den
Empfangsgeräten, glaube ich, suchst du das Wort. Ja.
Tonverstärkern.
Ich bin gut drauf, ich habe Bock auf die Folge und wir sind heute wieder mal in unserem Wohlfühlgenre untergebracht, kann man fast sagen. Der Horrorversum-Podcast geht wieder zurück zu seinen Wurzeln in der heutigen Folge und das bedeutet nach Italien.
Ja, endlich mal wieder, ne?
Und in das so von uns geliebte italienische Filmgenre Giallo.
Ne? Ich habe es vorhin beim Schauen mir gedacht, ey, komme was wolle, ne? Aber
ich bin dabei.
Keine Ahnung, das sind so Wohlfühlfilme. Also da sitze ich da und die lasse ich so über mich gehen und denke mir dann immer, das ist schon geil, so alte italienische. Also man muss da irgendwie so ein Faible dafür haben, das ist klar. Dass das nicht jedermanns Geschmack ist, ist mir auch logisch. Ich würde das jederzeit gegen irgendeinen aufpolierten 0815 Schinkenkäse.
Für alle, die übrigens neu dabei sind, ne? Also es ist ja wirklich so, dass wir immer wieder neue Zuhörer bekommen. Das kann ich ja schön sehen, ne? An unseren Statistiken, in unseren Zahlen. Und ich bekomme ja immer mit, dass immer mehr Leute unseren Podcast hören. Und das ist echt unfassbar cool. An der Stelle wollte ich das nur noch mal kurz erwähnen. Aber vor allem eben, alle, die neu dabei sind, bleibt gerne da und lasst euch von uns gerne mal ein bisschen dieses Genre auch schmackhaft machen, wollte ich natürlich sagen. Also für alle, die neu dabei sind oder die ab und an mal nur irgendwie eine Folge hören, bleibt auch heute bei der Giallo-Folge mal da. Das ist wirklich ein interessantes Filmgenre und es ist wirklich nicht etwas für jedermann, du hast absolut recht, aber es hat halt so einen richtig eigenen Charme. Und
apropos Geschmack, für Leute, ja, die Geschmack haben und gerne auch mal rumtrinken. Ich muss hier sagen, also ich muss jetzt mal Werbung für den machen. Wie heißt der? Bumbu?
Er steht da tatsächlich hinter mir, aber ich weiß es nicht. Ich sehe den jetzt von hier nicht, ja, tatsächlich.
Bei mir wird er von den ganzen anderen Flaschen verdeckt. Es sind so gekreuzte Knochen drauf.
Also okay, glaub, warte, pass auf, ich hole ihn mal her.
Bumba je.
Ich hab ihn schon hier. So, ich habe ihn schon hier. Ich habe den jetzt mal aus dem hinteren Regal geholt. Der heißt tatsächlich Bumbu Rum. Ja, Bumbu Rum. Mit so gekreuzten... Ja, sieht fast ein bisschen aus wie so gekreuzte Knochen, ist es natürlich nicht, aber warum auch immer wir jetzt gerade Werbung für Rum machen.
Weil es geil ist. Also wir fordern jetzt mal die Leute auf hier bei den ganzen Gesundheitsschnöseln hier.
Wahn, ja.
Ihr müsst mehr trinken und ihr müsst mehr rauchen.
Nee, Schmand. Ja, raucht also, Zigarren und trinkt rum.
Ich weiß nicht, darf man sowas machen oder meldet sich jetzt wieder so ein Fatzke und sagt dann, hier, die machen ja mal Werbung für das.
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ob man Werbung für Alkohol jetzt hier machen sollte, weil, keine Ahnung, der Podcast ist ja nicht ab 18 wahrscheinlich.
Künstlerische Freiheit, sagen wir jetzt einfach mal. Aber genau, auf jeden Fall, wenn euch Rum zusagt, ich muss sagen, ich habe den jetzt fast ein Jahr daheim stehen. Ja, fast ziemlich genau ein Jahr. Und hatte noch die halbe Flasche und habe mir jetzt gedacht, weil ich habe ja so eine Spirituosenauswahl hier und habe mir jetzt gedacht, jetzt trinkst du mal einen und der geht runter wie Öl. Alter, ist der weich.
Der ist sehr, sehr gut, ja.
Und der hat dieses Aroma von Bananen.
Der hat so einen richtig eigenen, schönen Geschmack, den er da entfaltet. Und das ist auch einer, kann man auch noch vielleicht, jetzt wenn wir eh schon hier im Werbespot drin sind, was man auch noch sagen kann, das ist auch ein Rum, den man jemand anders einfach mal probieren lassen kann, der zum eigentlich mit Kind. So Rum, ja, genau. Nee, jemand, der jetzt mit Rum oder mit Whisky gar nichts anfangen kann, das ist ja oft so, ah nee, das kann ich trinken, das ist immer so stark und brennt und bla bla bla, aber das ist jetzt wirklich was, so Rum ist ja oft auch so fruchtig fast schon oder hat so eine eigene Note, dass der, das ist so ein richtiger Rum, den habe ich tatsächlich oft schon besucht, von uns hingestellt und gesagt, hier, willst du mal einen Rum probieren, dann
probier doch mal. Hast du dann schon mal die Antwort zurückbekommen, hast du Cola da?
Mit Sicherheit, aber da habe ich dann auch ganz, ganz schnell gesagt, hört auf, solche Sachen mit Cola oder sonstigen Sachen zu mischen, weil das ist einfach eine Frechheit.
Also das nur, weil wir hier beim guten Geschmack sind und Chalon und das Ganze, das passt alles dazu.
Und ich wollte jetzt, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist für alle, die neu dabei sind und jetzt gar nichts mit dem Filmgenre Chalo oder mit dem Subgenre, dem italienischen Krimi und Thriller da irgendwie, wenn die gar nichts damit anfangen können und wenn ihr wissen wollt, woher denn das Ganze kommt und wieso und überhaupt und warum Chalo heißt und was es damit überhaupt auf sich hat, dann könnt ihr euch gerne alte Folgen von uns anhören. Da haben wir in so vielen Folgen schon über ganz klassische, wahnsinnig gute Gialli ist ja dann die Mehrzahl davon, also da schon drüber gesprochen über viele und auch über die ganze Herkunft und über die ganze Geschichte des Filmgenres und alles, was damit noch zu tun hat. Also hört da gerne mal in alte Folgen von uns rein, das solltet ihr da auf jeden Fall
leicht. Ja, wir haben es leider nicht gebacken bekommen, war auch deswegen, weil ich war ja mitten dann noch in der Baseball-Saison oder Ende der Saison. Wir wären gern nach Nürnberg gegangen auf dieses Chalo Filmfestival, da letzten Wochenende ging, was da Italo-Cinema ins Leben gerufen hat. Da sind auch geile Filme gezeigt worden.
Tatsächlich auch unter anderem so richtige Klassiker, ne, wie Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe und solche Sachen. Also das sind schon interessante Filme in dem Filmgenre gelaufen. Und ich muss auch sagen, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich da nicht hingehen konnte oder irgendwie, dass das nicht zeitlich nicht funktioniert hat, leider. Ich schäme mich doch dafür, oder?
Gedanken waren wir bei euch.
Ja, so. Machen wir noch gleich ein bisschen weiter hier mit News, weil ich habe nämlich auch einen lustigen Kommentar gelesen, da hieß es irgendwie, oder das habe ich schon öfters mal gelesen, es ist mir eigentlich egal so auf die Art, über welche Filme ihr sprecht. Manchmal sind die Dinge außerhalb der Filme, über die ihr sonst sprecht, interessanter wie die Filme selber sozusagen. Das ist jetzt nicht wortwörtlich wiedergegeben, aber deswegen haben die Leute wohl nichts dagegen, wenn wir über Dinge sprechen, die uns sonst noch interessieren oder die wir sonst erleben, bevor wir jetzt nur immer rein auf den Film eingehen. Weil wir sind zwar ein Film-Podcast, mehr oder weniger, aber...
Ja, aber wir sind auch alles andere als irgendwelche Kritiker, die das hier analysieren können. Analysieren? Ja, spricht der Oma aus mir.
Analysieren. Deswegen möchte ich...
Nee, also als so einen richtigen Filmkritiker oder sowas sehe ich mich da nicht.
Nee, das ist ja...
Da müsst ihr noch ein bisschen weiter investigieren und dann...
Was mit Unterhaltung hier zu tun auch, ne? Also, deswegen möchte ich noch kurz über Alan Wake 2 sprechen. Wir haben in den letzten Podcast schon ein paar Mal drüber geredet. Ich bin jetzt tatsächlich bei Alan Wake voll am Start und ich bin im dritten Kapitel, so knappe 5 Stunden müsste ich in dem Spiel jetzt haben. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein absolut grafischer Leckerbissen, um das Wort mal zu verwenden. Ich hasse das Wort eigentlich, aber... Unfassbar atmosphärisches Spiel. Es ist eine absolut geile, abgedrehte Story, wie auch schon im ersten Teil. Diese wahnsinnig gut geschriebene Geschichte einfach über diesen Horrorautor. Ach, ich freue mich sau arg, da weiterzuspielen und da reinzutauchen in diesen Horrorwahnsinn, der da noch kommt. Aber ich muss mir da wirklich so ein bisschen Zeit lassen. Ich ertappe mich da mal dabei, wo ich mir denke, so, ja, ich könnte doch jetzt mal schnell eine Stunde reinschauen, aber ich brauche da Zeit und will da voll versinken in dieser Welt und nicht so wie andere vielleicht in Call of Duty spielen, da mal so reingehen für 20 Minuten, Hirn ausschalten und wieder raus. Das funktioniert bei solchen Spielen halt gar nicht. Also da muss man schon...
Du hast doch geschafft, Spider-Man in einer Woche durchzuspielen.
Ja, ich ich war ja auch 2 Tage dann zu Hause und hatte echt so viel Zeit zum
Zocken. Hast du ein Suchtproblem? Wir können hier über alles
reden. Nee, ich fand Spider-Man auch tatsächlich ziemlich geil und habe das dann auch voll durchgeballert, muss ich auch sagen. Aber jetzt ist gerade wieder ein bisschen ruhiger. Wobei, eigentlich ist es nicht ruhiger, weil ich spiele ja nebenbei jetzt tatsächlich noch auf der Switch. Habe ich ja auch noch Spiele, die ich gerade total feiere und spiele. Und ich habe, das ist ein Luxusjahr gerade. Dieses Spielejahr ist unfassbar. Das kommt noch oben drauf. Und jetzt möchte ich Folgendes noch tun, habe ich mir gedacht. Kommentare. Wir haben es auch in den letzten Folgen immer wieder erwähnt. Schreibt uns Kommentare irgendwo, wo auch immer das geht, schreibt es in die Kommentare. Das ist, glaube ich, einer der ältesten Witze in dem Podcast hier. Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall haben wir erwähnt, ihr könnt gerne bei Spotify zum Beispiel, weiß ich, dass es eben geht, da kann man unter die Folge Kommentare schreiben. Und da steht als Standardfrage immer irgendeine drin und ich habe die jetzt geändert als hier, gebt uns Filmtipps oder was auch immer ihr loswerden wollt. Und da schreiben Leute tatsächlich jetzt Kommentare. Und das ist cool und ich würde das jetzt wirklich machen, dass ich da immer mal ein paar vorlese, wenn da was dabei ist. Einfach jetzt gar nicht so unbedingt nur für uns, finde ich das jetzt interessant, wenn da jemand einen Filmvorschlag macht, sondern auch für die Leute, die vielleicht hier zuhören, weißt du, weil dann kommen die Kommentare ja nicht nur bei uns an, sondern auch bei allen anderen, die zuhören und sich dann vielleicht auch den einen oder anderen Film anschauen, weil der eben vorgeschlagen wurde. Mhm. Und deswegen wäre der erste Kommentar, den ich loswerden will, der Film Reptile. hört auf mit diesen Kommentaren, nee, Quatsch. Reptile, es ist ein Netflix-Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob du was davon gesehen hast.
Nee.
So ein Thriller ist das auch. Und ich habe den tatsächlich gestern Abend angeschaut. Der ist auch ziemlich lang. Ich glaube, der geht 2 Stunden, 15 Minuten oder sowas. Es ist ein relativ langer Thriller. Aber ich muss sagen, ey, das ist ein richtig, richtig geiler Netflix-Film, wenn man so will, mal wieder. Weil da kann man auch echt ins Klo greifen. Ne? Und viel Scheiße ist da auch dabei, wenn man so Filme anschauen will. Aber das ist ein richtig atmosphärischer, jetzt verwende ich wahrscheinlich heute 1000 Mal das Wort atmosphärisch, aber das ist ein richtig gut gemachter, der hat auch einen richtig schönen Look, der hat so einen richtig eigenen Look irgendwie und es ist ein richtig gut gemachter Thriller, bei dem es halt einfach es passiert halt ein Mord und dann gibt es einfach ein paar geile Detectives, die halt da einfach diesen Mordfall versuchen aufzuklären, aber dann halt alles immer viel tiefer verstrickt ist und immer mehr Leute mit drinstecken, wie das halt in solchen Thrillern ist. Und am Ende dann halt ein riesen Lügengerüst zusammenbricht sozusagen. Ein richtig geiler Film. Also schau dir den mal an, wenn du mal wirklich keinen Bock hast, irgendwas zu tun beim Essen und auf der Couch liegst und Netflix gerade offen hast, dann schau dir wirklich den Film Reptile mal an.
Oder falls ich mal rauch.
Falls du mal raus. Ich mache jetzt auch direkt mal weiter. Nächster Kommentar ist, ich habe jetzt 3 Stück hier für euch, ne? Für uns. Oder ja, für uns alle einfach. Der nächste ist, gerne mal die Final Destination-Reihe. Einer der originellsten 2000er Slasher im Fahrwasser von Scream. Natürlich nicht alle Teile, war der Kommentar. Auf dem selben Level. 3 und 4 fand ich mies, aber tolles Konzept. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, ich muss da zustimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir da, wobei den ersten Final Destination würde ich jetzt vielleicht schon auch mal
in den Podcast packen. Ich kenne nur den ersten. Das war ja der mit diesen Baumstämmen da auf diesen Highway, Freeway.
War das auch der mit dem Flugzeug, der erste, oder? Ganz am Anfang.
Ja, und mit diesem Airbag da. Und ja, genau.
Also vielleicht kann man den ja tatsächlich, also mich würde der mal interessieren.
Die anderen kenne ich
jetzt
nicht. Also ich bin ja so offen für alles und gar nichts, aber nee, können wir machen.
Wer wieder jetzt wirkt halt, ne? Also nach im Jahr 2023, wie dieser erste Final Destination jetzt wirkt, würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich habe den eben wahrscheinlich auch einmal gesehen damals. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich würde da zustimmen und es ist wirklich ein einzigartiges Konzept damals irgendwie gewesen. Natürlich ist das wie bei den meisten Film-Franchises, das verläuft sich dann irgendwann im Sand, ne, wenn dann alles immer das Gleiche ist, wie so ein Saw-Franchise oder sowas, wo dann noch 2, 3 Teile gut sind und dann irgendwann kannst du dir das eigentlich nicht mehr anschauen.
In den 2000er, da ging noch, es war zwar so das letzte bisschen, aber da ging dann noch was mit neuen Ideen, aber ich würde jetzt mal sagen, dass das gut, A Quiet Place fand ich ziemlich geil, diese Idee. Obwohl es auch mit einer Alien-Invasion im Prinzip jetzt auch nichts Neues ist, aber wie es umgesetzt war, fand ich geil. Aber ich war jetzt vorhin kurz auf der PlayStation noch bei Amazon drin, weil ich jetzt mal schauen wollte, gibt es diesen Oppenheimer zum Leihen oder Kaufen? Und dann ploppt bei mir halt immer als erstes oben so eine Horror-Sektion auf. Dann habe ich da mal so durchgesäppt und dachte mir dann so, rein theoretisch ist immer alles dasselbe. So, es ist immer eigentlich das gleiche Schema, nur da wird irgendwas anderes als Böses gemacht. Das eine verfolgt dich über den Wind, das nächste, keine Ahnung, ja, Weißt du, ich meine?
Ja, ja, natürlich, ja. Ja, das ist halt
und deswegen, alles so. Deswegen bin ich auch bei sowas halt immer raus, so beim, ja, Charlo oder bei so alten Klassikern, da weiß ich halt, was ich krieg und...
Oder die Perlen halt, ne? Du musst ja die Perlen rauspicken, weil ja, es gibt ja den einen oder anderen.
Es ist ja schwierig, also es sind solche Filme wie diese Barbarian, glaube ich, hieß er, ne? Der, Barbarian.
Apropos Barbarian.
Keller. Ne?
Jo, hey. Jo. Aber apropos Barbarian, ne? Ich habe nämlich hier, was ist denn eigentlich mit A Barbarian Sound Studio? Hast du den noch? Den habe ich dir mal geliehen.
Ja, der liegt noch drüben.
Wie ich es jetzt hier im Podcast sage.
Der liegt noch drüben und ich habe keine,
den hab ich dir vor fünf Jahren mal geliehen.
Intentionen, ihn zurückzugeben.
Du musst den mal anschauen. Der ist,
es
der
ist wie bei so einer Bücherei, irgendwann verjährt es doch, oder?
Ja, dann musst du irgendwann nochmal zurückgeben. Es geht in deinen Besitz doch dann einfach irgendwie. Schau den mal an, der ist wirklich geil.
Oder kennst du dann immer die wo dann sowas sagen wie, ach so, ich dachte, du hast mir geschenkt. nee. Ja, den wollte ich auch mal anschauen, ja. Weil den wollten wir ja eigentlich, da hat man den Podcast gerade angefangen.
Ist ja noch gar nicht so lange.
Und da hat man gesagt, so, den müssen wir mal die nächsten Folgen machen. Und dann haben wir damals, glaube ich, angepeilt, dass man, keine Ahnung, zwischen 10 und Folge 15 oder sowas irgendwo mit reinzubasteln. Also,
ich möchte nochmal erwähnen, wir sind jetzt bei Folge 138.
Mission accomplished.
Und er ist doch immer noch bei dir, der Film, unangesehen. Ja, ist egal. Zurück zu Final Destination. Ich wollte auf jeden Fall sagen, es ist tatsächlich ein cooles Konzept gewesen und ich muss auch sagen, der erste hatte was drauf. Bei den anderen weiß ich es jetzt auch gerade nicht und wie der erste jetzt wirkt, würde ich gerne nochmal anschauen. Vielleicht schauen wir den uns wirklich mal an und bequatschen den mal im Podcast. Ich habe noch einen Kommentar. So, Filmvorschläge. Zum einen Halloween Hound, ein trashiger, klaustrophobischer Horrorspaß. Zum anderen All Hallows Eve. Liebe Grüße vom Chiemsee, also liebe Grüße auch zurück von der Regensburger Oberpfalz und aus dem mittelfränkischen Mittelfranken, um jetzt mal für dich zu sprechen.
Im Eichgrund.
Jawohl, die Perle im Eichgrund.
Ja, da gibt es die besten Karpfen der Welt.
Auf jeden Fall sieht beides, ich habe mir beides natürlich mal kurz angeschaut, ne? Also so ein bisschen kurz recherchiert, was ist das und so. Und ich kannte die beide, also ich muss ehrlicherweise gestehen, beide nicht gesehen. Und All Hallows Eve sagt mir vom Cover schon gleich was, ne? Aber habe ich auch noch nicht gesehen. Und sieht aber nach einem richtig spaßigen Horror-Slasher aus. Also beide Filme, wo man wirklich sagen muss, hey, ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Ich glaube, da fließt auch ein bisschen Blut und so wie der aussieht. Mhm. Und könnte man tatsächlich auch mal auf die Liste packen der Filme, die wir irgendwann mal machen könnten. So, nur so viel dazu. Also alle da draußen, schaut euch Halloween Hound und All Hallows Eve an und berichtet uns und dann schauen wir den vielleicht auch an. Einen letzten Kommentar und dann gehen wir auch endlich über zum Film tatsächlich. Und zwar, das möchte ich trotzdem vorlesen, weil Kommentare, die lobende Worte haben, muss man einfach vorlesen. Klasse Podcast, ich habe jede Folge gehört, weiter so. Ich liebe ja vor allem Giallo-Filme. Das ist schon ein ganz eigener Charme. Behaltet euch den guten Humor. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Nee,
Quatsch. Also darum kann ich nur sagen, dieser Mann hat Geschmack. Oder war es ein Mann? Oder
ich weiß es nicht. Das habe ich leider nicht aufgeschrieben. Die Benutzernamen, die Kommentare geschrieben haben, habe ich leider nicht aufgeschrieben. Aber wer auch immer du bist da draußen, vielen Dank natürlich und vielen Dank euch alle, wenn ihr da Kommentare schreibt, macht es wieder und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das, ich finde es irgendwie spaßig mit den Kommentaren, vielleicht behalten wir das einfach so bei, dass ich da jeden Tag, wollte ich gerade sagen, jede Woche einfach vielleicht immer mal so den ein oder anderen vorlese, warum denn nicht halt, dann ist es bunt gemischt, vielleicht jeder hat da auch Bock mal irgendwie zu interagieren mit uns oder mit allen anderen, die den Podcast hören und ich finde es irgendwie eine ganz coole Sache und deswegen vielleicht behalten wir das so bei, dass da immer mal der ein oder andere Kommentar, die ein oder andere Nachricht von euch da draußen dann in den Podcast wandert. Vielleicht. So, das war's jetzt. Fleißig weiter kommentieren. Und jetzt bin ich auch durch mit meiner Einleitungsseite hier, mit meinem Einleitungsdokument. Wir sprechen heute tatsächlich auch über einen Film und zwar Die Stimme des Todes oder Stimme des Todes. Ich finde es so seltsam, dass der oder auf der.
Die Katze mit dem Jadeauge.
Tatsächlich auch, das ist ein Titel. Oder auch, das kann ich da auch sagen, Il Gatto Dagli Occhi di Gliada oder so ähnlich.
Ich nehme das Gleiche, aber mit ganz, ganz viel Knoblauch.
Ja, und Parmesan, ja.
Parmigiano.
Watch Me When I Kill ist auch noch ein US-amerikanischer Titel. Oder halt eben The Cat with the Jade Eyes, falls man Jade auch im Englischen so ausspricht.
Jade Eyes.
The Cat with the Jade Eyes. Schätze ich mal, ja.
Wir hatten mal eine Phase, da haben wir alles, egal was uns in die Quere kam, einfach mit englischer Betonung ausgesprochen.
Ja, als hätten wir die Phase nicht immer noch. Das ist ungefähr genauso wie seit Folge 15 wollte ich den Film anschauen und es ist 138. So geht es uns mit dem Witz ja auch. Wir sprechen immer noch alles in Englisch.
Ja, ich habe es ja auch immer noch so. Ich mache das auch tatsächlich manchmal, wenn Kunden was bei mir abholen.
Ja.
Da
so
habe ich mich schon auch das ein oder andere mal ertappt. Und habe das...
Ja, wenn man was vorliest und man haut sich sofort automatisch so einen englischen Akzent über selber drauf, dass man, oder so einen Ami-Akzent, während man dann den deutschen Satz vorliest, das geht mir auch manchmal so.
Und genauso mit dem wahrscheinlich. Ich sage immer noch so, wenn mich einer das fragt und ich will dann eigentlich drauf sagen, wahrscheinlich, dann sage ich nicht wahrscheinlich, sondern what shines.
Ja, das ist bei mir aber auch so, das sage ich auch immer. Ja, what shines, sure, ja. Ja, das sind so bestimmte Begriffe, die kriegt man auch nie wieder los. Und was bei mir auch so ein Ding ist, ich muss auch immer wieder, wenn jemand das Wort, bei mir in der Arbeit ist es auch so, wenn jemand das Wort definitiv sagt, muss ich immer das danach immer korrigieren.
Denifitiv.
Und muss immer danach sagen, definitiv, ja, absolut. So, die Stimme des Todes, wie auch immer. Ein Giallo, ein Thriller aus dem Jahr 76 oder 77. Ich finde tatsächlich beide Jahreszahlen. Wikipedia schreibt 77, auf meiner Hardbox steht hinten drauf, X-Rated Italo-Giallo-Serie übrigens, Nummer 5 ist das, und da steht 1976 hinten drauf.
Dann gab es jetzt ja mittlerweile auch neu aufgelegt in Mediabooks, ja.
Ja, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, aber ja.
Ja, die haben ja alles dann Stück für Stück dann nochmal re-released. Ich finde aber eigentlich, dass er von der Machart her so ein bisschen ist, wie als wäre er noch älter. Also,
stimmt, ja.
Ja, es gibt natürlich Giallos, die da deutlich mehr Gewaltspitzen auch haben. Da wirkt er halt ein bisschen soft in manchen Belangen, wie man es halt vielleicht noch früher gemacht hätte. Ich habe da zum Beispiel jetzt auch dann, das wird jetzt dann auch relativ am Anfang ja kommen, so eine Szene mit so einem Kehlenschnitt zum Beispiel. In jedem anderen Filmgenre, wenn ein Kehlenschnitt so wäre, würde ich immer sagen, oh Gott, es ist albern. Und würde mir denken, so Alter, die billigsten Effekte, so keine Ahnung, die kann ich dir jetzt aus dem Kühlschrank raus mit einer Ketchupflasche machen. Aber bei solchen Filmen nehme ich das nicht übel, weil ich denke mir dann immer zu so einer Zeit, wo so ein Film dann auch aktuell war oder rauskam, war sowas halt was ganz was anderes, oder wie wenn einer in der Badewanne mit der Duschbrause oder dem Schlauch von der Duschbrause dann erwürgt wird und hat dann so einen Todeskampf da noch vor sich. Ich finde, das sind dann immer so Gewaltsachen, die haben wahrscheinlich dann früher eine ganz andere Wirkung erzielt, als jetzt heutzutage. Ich meine, damit kann es keinen
mehr. Für mich war das, glaube ich, auch einer der besten Kills war, oder ich glaube, der beste Kill war das in der Badewanne. Den fand ich auch ziemlich.
Da kommen wir später dazu, weil da war ich erstmal ein bisschen irritiert, weil dann dachte ich mir so, yeah, jetzt endlich nackte Haut, weil am Anfang nur die Hand sieht, die dann so die Badewanne oder das Wasser dann da anmacht. Achtung, Spoiler, es war ein Mann.
Ja, jetzt pass auf, jetzt erzähle ich, packe noch einen oben drauf. Weißt du, was ich mir gedacht habe? So. Ich habe mir nämlich die DVD-Hülle oder diese Hardboxen-Hülle schon angeschaut. Hinten auf der Hülle ist tatsächlich diese Szene als Bild. Also du siehst aber nur den Kopf und du siehst halt nur die Hälfte des, oder so ein Teil, sehr guter Witz, du siehst nur einen Teil des Oberkörpers. Und ich dachte mir, oh, sieht man da hinten auf dem Bild wohl eine Frauenbrust? Ne, weil die ist ja bei Giallo sehr gern mal in viel nackter Haut zu sehen. Aber dann habe ich im Film festgestellt, ja, das ist irgendeine Frau, die nackt badet, die wahrscheinlich ein Model wird. Wann kommt denn das? Aber es ist dann tatsächlich der Mann. Ja. Auf den ersten Blick konnte ich das nicht feststellen. So viel dazu.
Ey, der mit Film zugekniffenen ist, Augen war auch das hot.
Irgendwie, ja. Jeder, der nackt in der Badewanne ist, hat irgendwas Erotisches. Der Regisseur des Films.
Kennst du es, wenn man auch ganz spät gelernt hat, das Wort mal richtig auszusprechen?
Ja, das ist, wenn man es auch immer wieder versucht und highlightet, aber es ist.
Wenn man dann manchmal denkt, heißt es jetzt Regisseur oder heißt es Regisseur?
Ja, ich glaube, das denken vielleicht doch nur wir uns, aber es macht ja nichts.
What shines?
Der Regisseur des Films ist übrigens Antonio Bido. Antonio Bido, der hat nämlich auch Blutiger Schatten gemacht, auch bekannt unter dem Namen The Bloodstained Shadow.
Solamente Nero.
Gerne. Und von 1978 ist dieser Film, warum rede ich jetzt für Grieche?
Nee, ich die Hingucker.
1978 ist eben Bloodstained Shadow, also der ist auch von
ihm. Den fand ich aber richtig geil. Was Giallo-Serie Nummer 2 ist.
Ja, ich muss auch sagen, der ist da so ein bisschen der bessere von den beiden, ne? Muss man dann auch sagen.
Keine Ahnung.
Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber starten wir doch direkt einfach mal rein. Was passiert denn in dem Film? Ich fange jetzt einfach mal an. Wir müssen jetzt tatsächlich auch nicht immer so auf super jede Kleinigkeit eingehen oder wie auch immer, das werden wir jetzt gleich sehen. Der Film startet auf jeden Fall relativ früh mit einem Mord und wir sehen nämlich eine Apotheke, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist es, und darin einen Apotheker, der verbrennt erstmal einen Brief und verhält sich seltsam, versucht dann telefonisch noch irgendjemanden zu erreichen in so einem kleinen Hinterzimmer, und dann kommt noch so ein Angestellter von ihm und fragt, ob er jetzt endlich Feierabend machen kann, und er lässt ihn dann Feierabend machen. Der hat aber auch schon einen sehr verdächtigen Blick drauf, der Typ.
Weißt du, das macht der Film natürlich vorbildlich. Erstmal miese Visagen zeigen und jede Mimik fällt auf und man denkt sich immer, du warst es, auch wenn du es am Ende nicht warst, warst du es trotzdem.
Ja, das ist ja genau das, das ist ja die Regel, ne? Die Regel von so einem Film ist ja, alle müssen es eigentlich gewesen sein, ne? Und ich muss auch bei dem Film, kann ich gleich mal vorwegnehmen, ich habe echt viele Chalo gesehen, ne? Oder Charlie. Aber ich bin nicht drauf gekommen, wer es ist. Ich bin einfach nicht drauf gekommen. Und mir wird das Ende präsentiert und ich dachte mir so, ey, das gibt's doch nicht. Da hätte man vielleicht auch drauf kommen können.
Ja, aber das, aber du kommst nicht drauf. Das war man dann ein bisschen, ja, was heißt, nicht so verstrickt, aber der Film hat ein bisschen den Fuß immer so halb auf dem Gas gehabt und dann wieder runter und dann wieder drauf und dann bist du manchmal so, der zieht sich dann, ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber der zieht sich dann schon ein bisschen und dann hast du irgendwann so das Gefühl, wo er dann auch sagt, ja, ich habe sie aus der Synagoge gehen sehen oder in die Synagoge gehen sehen, und dann denkt man sich so, hä, und war denn das, habe ich das auch gesehen? Und muss dann erst nochmal so zurückspulen im Kopf und denkt sich, ach so, ja, genau. Und das ist halt ein bisschen verheerend manchmal für so eine Auflösung am Ende, weil da muss man echt nochmal sein Hirn anstrengen.
Ja, vor allem, wenn er ein bisschen langsam erzählt ist, ne, dann, und vielleicht jetzt nicht so die absoluten Mega-Spannungsmomente hat und nicht so die super spannende Inszenierung hat, dann ertappt man sich halt schon so ein bisschen, wie der Film halt so ein bisschen vor sich hin plätschert. Ne, und man sich denkt, ja, ich meine, natürlich will ich noch wissen, was passiert, und will immer noch wissen, wer der Mörder ist oder warum das alles passiert. Aber man ertappt sich schon so ein bisschen bei, ja, ich habe jetzt da nicht ganz genau zugehört, um was es bei dem Gespräch jetzt gerade ging. Und ich muss leider auch sagen, ich fand die teilweise deutschen Synchronstimmen bei manchen Figuren total unpassend irgendwie. Das war auch echt so ein Ding, das habe ich mir den ganzen Film gedacht. Manche Schauspieler haben so seltsame deutsche Synchronstimmen, die irgendwie nicht zu denen passen. Das wurde wahrscheinlich dann, ich meine, der Film ist von 76 oder 77, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass es da sowieso was ganz anderes war, Filme zu synchronisieren, als es heutzutage ist. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, da war ich schon wieder oft so, ey, überleg mal, ob ich den vielleicht im Originalton, ich weiß nicht, was der Originalton ist der italienisch oder englisch, keine Ahnung. Aber ich glaube dann fast italienisch, oder?
Ich schätze mal schon, dass italienisch der Originalton
ist. Ja, dann ist es eh wurscht, weil dann werden die englischen Synchronstimmen wahrscheinlich halt auch vielleicht gar nicht so passend sein, weiß ich nicht, ist ja egal. Habe ich mir kurz mal überlegt bei dem Film. Da war ich ein bisschen so bei manchen, du hast irgendwie so eine komische Stimme.
Ja, er hat aber trotzdem ziemlich geile Sachen zwischendrin, die einen dann immer so fesseln an den Fernseher, wo man dann denkt so, okay, ich will jetzt genau wissen, was geht jetzt hier vor sich, zum Beispiel in dem Tonstudio. Als er da dann das analysieren und man selber auch versucht, genau zuzuhören, was hört man selber noch so raus aus diesem Tonband. Und solche Sachen finde ich dann immer schon geil bei solchen Filmen.
Und vor allem, wenn die Musik einsetzt bei dem Film, weil die Musik bei dem Film, der Soundtrack ist fantastisch.
Die Musik ist echt geil in dem Film.
Also das muss man wirklich sagen. Der Soundtrack ist richtig, richtig geil. Der kommt so an diese Goblin-Soundtracks ran, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Hat ein bisschen so ein unterschwelliges von so einem Deep Red, immer diese
geile Bassline einfach im Hintergrund. Also der Soundtrack, und das ist eigentlich, das macht der Film richtig gut, dass der immer in den Momenten, wenn dann auch, keine Ahnung, kurz bevor ein Mord oder sowas passiert, dass er dann der Soundtrack eingespielt wird, und dann habe ich schon das Gefühl, ey, dann passiert was mit der Atmosphäre. Dann kann er dich auch richtig reinziehen. Allerdings lässt er mich dann nachher halt auch wieder so ein bisschen rausfallen, ne? So, und dann geht er eben, wie du schon gesagt hast, der geht dann ein bisschen vom Gas und dann fährt er mit so einem halben Standgas ein bisschen durch die Gegend, bis dann halt wieder diese atmosphärischen Momente kommen.
So die typischen alten Leute, die im ersten Gang erstmal 100 fahren.
Erstmal 100. Und das ist uns heute auch passiert. Wir waren heute beim Einkaufen und die Oma meiner Freundin kam uns mit dem Auto entgegen auf dem Parkplatz und die ist so gefahren, wie alte Leute Auto fahren. Halt sau aufgedrehten Motor. aber halt auf dem Parkplatz super langsam. Und das ist, du schaust einfach, die winkt und du schaust ins Auto rein und denkst dir nur so, schalt halt einfach in den nächsten Gang. Was, warum? Und dann konnten wir nur richtig beobachten, die ist dann vom Parkplatz wegfahren und dann geht die Haupt- oder die Straße dann einfach, die führt dann halt oben so entlang des Parkplatzes. Und da hat man sie halt wiederfahren hören, weil du einfach gehört hast.
Wohlgemerkt, es ist Winter und man fährt nicht mit offenen Fenstern. Und wenn man dann jemanden hört, dann ist es wirklich laut.
Das war einfach unfassbar, wie warum alte Leute einfach nicht in die höheren Gänge schalten. Ich weiß es nicht. Die versuchen einfach alles für den ersten zwei Gängen zu fahren. Ja. Das ist so witzig. Ja. Ja, pass auf, also ich erzähle jetzt mal ganz kurz noch grob. Ich erzähle mal ganz kurz grob. Am Anfang dieses Films passiert eben dieser Mord an diesem Apotheker. Also der verhält sich seltsam und auch dieser Mitarbeiter, der dann Feierabend macht, ist irgendwie auch seltsam. Was dann passiert ist, es ist ein Mörder in der Apotheke und der Mann wird erschlagen, dieser Apotheker, und dem wird danach eben noch die Kehle aufgeschnitten.
Ist ja brutal.
So. Dann haben wir die Mara, das ist eine junge Frau, die wir dann am Anfang mal als so Tänzerin so ein bisschen sehen. Also das ist so ihr Beruf oder Hobby. Ich weiß gar nicht, was das genau sein soll, aber sie ist halt Tänzerin. Und diese Mara, die fährt zu der Apotheke und will ein paar Aspirin sich holen und will die dort kaufen, kann aber nicht zur Tür rein, weil die Tür von der anderen Seite verschlossen ist, vom Mörder wahrscheinlich. Und sie möchte rein und hört aber nur, wie eine ein bisschen verstellte Stimme sagt, so, verschwinden Sie, die Apotheke hat geschlossen. Und sie sagt, sie möchte nur ein paar Aspirin. Und er sagt, nee, geht nicht, die Apotheke hat geschlossen, verschwinden Sie. Also er wimmelt sie halt relativ schnell ab. Und das war natürlich höchstwahrscheinlich der Killer. Und dann dreht sich das Ganze eben so ein bisschen darum, dass sie wohl die Einzige ist, die den Killer, diesen Mord, zwar nicht wirklich dabei war oder so, aber halt den Killer mal wenigstens gehört hat oder mitbekommen hat, dass der da drin war. Und deswegen wird sie dann wohl auch so gejagt, kann man sagen. Ne? So spitzt sich das Ganze dann zu, dass wir vor allem, dass die Mara dann auch, also der Mordfall wird natürlich dann von der Polizei und so untersucht und so weiter, und die Mara findet dann Zuflucht, kann man fast sagen, bei dem Lukas. Der Lukas ist eine wichtige Figur, weil das ist nämlich dieser Toningenieur, der am Anfang dachte ich, das ist ein Polizist, weil der die Leute verhört wie ein Polizist. Und ich mir gedacht habe so, okay, cool, das ist also der Bulle in dem Film. Aber nee, das ist einfach der Toningenieur und Freund oder Verehrer von der Mara, so würde ich es mal sagen.
Dachte auch, dass er Polizist ist, weil der Nachbar, wie heißt der jetzt, Bonsai? Nee.
Nee, nicht der Bonsai, du meinst den, warte mal.
Pizarro,
Den Bozzi.
Bozzi.
Giovanni Bozzi.
Bozzamogel.
Jetzt darf jeder mal überlegen, was das fränkische Wort Bozzamogel bedeuten könnte.
Ja, schreibt sie nicht.
Und am Ende der Folge lösen wir es auf, wenn wir dran denken. Ja. Der Bozzi, was wolltest du beim Bozzi sagen?
Weil der ja auch gleich Rat beim Lucky sucht. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, der ist vielleicht echt so, weil er dann auch gesagt hat, ja, wir können das analysieren und sowas. Und aber der ist kein Polizist, sondern der ist ein Toningenieur.
Echt verrückt, ne? Also es ist echt witzig, dass man einfach sofort, der wirkt einfach, als wäre er der Polizist, als wäre er der leitende Ermittler dieses Falls.
Aber es ist ja auch oftmals so in so Giallo-Filmen, dass dann eben Leute selber investigieren, die jetzt keine Polizisten sind und dann das Ganze aufdecken wollen. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, neunschwänzige Katze ist es ja auch.
Ja, das ist eigentlich ganz oft so der Hauptplot, ne?
Dass du sagst, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe macht ja dann auch viel. Da ist zwar ein Kommissar dabei, der auch eine recht coole Rolle spielt, aber da macht es ja auch eher der Army, der eh nicht ausweisen darf und ja.
Wobei ja meistens bei den Filmen auch die Polizei ein bisschen als die Deppen hingestellt werden. Also die checken es halt nicht und dann muss halt irgendwie der Hauptcharakter des Films muss halt dann dem Killer auf die Schliche kommen. So, das ist ja eigentlich so die... Das ist ja eigentlich so die Geschichte.
Bei welchem Film waren das?
Ich weiß es nicht, bei welchem Film das war. Aber wir haben den auf jeden Fall im Podcast besprochen, weil wir das auch ständig gesagt haben. Na dann, Servus. Bei irgendeinem... War das bei dem Deodato Giallo oder sowas? Ich weiß es nicht.
Nee, das war Dati.
Ah ja, stimmt, das war der. Machen wir weiter, wie geht's denn hier weiter? Die Mara, genau, wir haben den Lukas mit am Start, der nimmt die ganzen Ermittlungen aber dann irgendwie so in seine Hand und das ist, was ich mich ja beim ganzen Film ein bisschen gefragt habe, so, warum will denn der das unbedingt alles aufklären? Warum will denn der das alles rausfinden? Das ist so, seine Motivation habe ich nicht so ganz verstanden eigentlich im Film, ne? Dass ich sage so, nur weil er jetzt mit der Mara und die Mara so ein bisschen bedroht wird, mehr oder weniger.
Wie laut das war.
das macht nichts. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum er so dahinter ist, warum er das unbedingt aufklären will alles. Aber gut, egal. Und natürlich fragen wir uns trotzdem die ganze Zeit, wer hat denn der Apotheker eigentlich umgebracht und was war da eigentlich los? Und was war eigentlich mit dem Brief und wen hat er da eigentlich angerufen? Also wir haben natürlich wie bei jedem klassischen Charlo, wir haben seltsam oder Krimi, ne, oder Thriller, wir haben halt ein paar seltsame Figuren, wir haben ein paar Leute, die sich seltsam verhalten vor allem oder die seltsame Dinge kurz vor ihrem Tod oder so getan haben. Und deswegen weiß man nicht so richtig, was ist denn da los und wer steckt da dahinter. Und so ist es natürlich auch hier und das macht der Film auch gut. Da kann man nichts sagen. Die Geschichte des Films ist auch gar nicht das Problem. Das Problem ist eher das, dass der Film sich ein bisschen schwer tut, das so richtig spannend zu inszenieren oder das halt dann nur in bestimmten Spitzen relativ gut macht, aber dann halt auch lange Zeit lang nicht besonders spannend und nervenaufreibend erzählen kann.
Macht er zum Beispiel bei dieser Esmeralda, glaube ich, heißt er, ne?
Die heißt tatsächlich Esmeralda. Esmeralda Messori ist dann dieses Opfer, das wäre tatsächlich unser nächstes Opfer auch gleich.
Genau, ne, und da ist zum Beispiel auch so, während die in ihrem Haus halt am Kochen ist und da läuft die manchmal durch so einen dunklen Flur und da ist eine Garderobe und da ist so ein Hut und halt ein Mantel und immer wenn das Licht aus ist, sieht es halt aus, als würde da jemand stehen. Und Das hatte ich halt schon so am Anfang so das Gefühl, als sie da das erste Mal durchläuft, habe ich mir gedacht so, ey, Alte, hinter dir steht was. Und das ist kommt ja
selber drauf reingefallen.
Und das kommt ja dann auch mal dazu, dass die dann in dem Gang dann ist, nachdem sie ja was hört, und dann sich wirklich zu Tode erschreckt, weil da sie denkt ja selber, dass da jemand steht. Und dann macht sie eben das Licht an und es ist dann keiner, also es ist dann nur die Garderobe. Das sind solche, oder dann auch mal später im Film in der Garderobe, als die Maler, Mava. Smava!
Wenn Kredit, dann Smava!
wenn die dann später in der Garderobe da irgendwelche Kleider sucht und diese Aufpasser von diesem Club da oder was auch immer das ist oder Mittänzer oder sowas, als der dann auch mit in der Garderobe ist und man denkt sich so, ist der, wird der nicht? Und
ja, auch eine komische Figur, dieser
also das Typ. Ist dann schon cool. Und der Film hat aber trotzdem auch coole Kameraeinstellungen, muss ich echt sagen. Also das sind schon die ein oder andere dabei, wo man sagt, ey, besser hätte es nicht machen können.
Die Mara, ne, nicht die Mara, die Esmeralda, die wird ja...
Mara!
Die Esmeralda wird ja dann in ihrer Wohnung getötet und zwar in ihrem eigenen... Getötet, in ihren eigenen Herd neigesteckt. Die wird ja in ihrem eigenen Herd getötet, ne? Also das Gesicht, die schaut dann am Essen und denkt sich...
Suit.
Und denkt sich, wann ist denn das Essen endlich fertig? Ich habe einen riesen Hunger, ich habe einen riesen Kohldampf. Und dann kommt der Killer von hinten und drückt ihren Kopf dann in diesen Herd, sodass sie sich das ganze Gesicht verbrennt und danach wird sie noch erstochen. Ne? So, weil sie ist ja dann auch noch nicht tot, sie hat halt eine schwere Verbrennung im Gesicht, wird dann noch erstochen. Und so haben wir praktisch, das wäre unser zweites Opfer. Was man immer vor den Morden sieht und immer zwischendrin mal in so ein, zwei Sekunden oder weniger, wahrscheinlich nur so eine Sekunden-Frame, sind so aufblitzende Katzenaugen. Wo ich aber auch sagen muss, warum? Das hat sich für mich auch nicht ganz ergeben. Ich meine, okay, der Film heißt die Katze mit den Jadeaugen, also heißt er auch, aber warum? Was hat denn eine Katze mit der ganzen Geschichte zu tun? Und wer heißt der Killer auch die Katze? Oder das klingt zwar eher nach einem Spitznamen für einen Torwart, aber ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz verstanden.
Ja, das ist so. Manche Sachen cool. Im Charlo muss man auch nicht verstehen.
Es sieht auch cool aus, so diese aufblitzenden Augen dann so in Nahaufnahme. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz verstanden. Aber egal. Giovanni Bozzi, das ist noch eine ganz wichtige Figur, weil der bekommt dann nämlich mal einen Anruf. Der bekommt einen Drohanruf oder ich glaube sogar mehrere dann später und will dann aber die Polizei nicht einschalten, weil der auch irgendwelche komischen Geschäfte macht, die irgendwie keiner wissen darf und die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Also wir haben halt nur Figuren, die irgendwie Dinge tun, die dubios. eigentlich Ja, genau, danke. Was aber noch eine ganz geile Szene in dem Film ist, als der Bozzi mal in der Tiefgarage mit seinem Auto steht, das sehr stark eingeparkt wurde von einem anderen Auto, und die Mara kommt dazu und er sagt, das Auto kann man nicht mehr ausparken, das ist viel zu nah dran geparkt, das geht nicht, und sie sagt, sie kann das. Und dann dachte ich mir schon, jetzt muss ein wahnsinniges Manöver kommen, wie man dieses Auto da wieder rausbuxiert, aber was sie einfach macht, ist, sie steigt ins Auto ein und fährt einfach nur geradeaus. Sie fährt einfach nur geradeaus nach vorne und sie ist halt sofort aus der Parklücke, weil man musste, um aus dieser Parklücke zu kommen, nicht mal sein Lenkrad verwenden, sondern man musste einfach nur geradeaus fahren. Also aber der Bozzi ist entweder der schlechteste Autofahrer.
Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, der ist halt so ein typischer Auto, der wäre dann mit dem ersten Gang
wahrscheinlich durchgeschossen. Ja.
Drehzahl also erstmal einmal überrunden lassen und dann
Das war eine sehr witzige Szene, vor allem, weil die, vor allem, weil die Mara dann das Auto noch weiter rausfährt und dann aber wahnsinnig viele Unfälle mit dem Auto
baut. Die fährt dann ungefähr so, wie wenn man im Autoscooter es auf jeden abgesehen hat. Wenn man sich denkt, ich hol mir euch jetzt alle, ich fahre überall dagegen, wo es geht.
Das ist so richtig witzig, weil das ist auch immer so, dass so ich fahre so, wie man, wenn man so Autorennspielen super vorsichtig fahren will, oder wenn man jetzt bei GTA ein Auto hat und man fährt super vorsichtig und dann aber im letzten Moment bei so einem Rennen oder so einer Verfolgung eskaliert so stark, dass man an alles ranfährt, was irgendwie so dagegen steht. Und man denkt sich, nur, das kann nicht der Ernst sein, jetzt habe ich keinen einzigen Kratzer reingemacht und in den letzten 5 Sekunden bin ich 8-mal irgendwo dagegen gefahren.
Wenn man dann auch immer dann in der letzten Runde noch versucht, so kleine Shortcuts zu nehmen, so einen Bürgersteigstreifen oder sowas, wo man dann sagt, okay, ich fahre jetzt einfach da durch die Lücke durch.
Gut, aber auch, dass wir in dem Podcast auch GTA mit untergebracht haben, weil ja offensichtlich, wie du mir das erzählt hast, das wusste ich noch gar nicht, im Dezember ein offizieller GTA 6 Ankündigungstrailer kommen soll. Oder man weiß ja gar nicht, ob es GTA 6 heißen soll überhaupt, ne? Man weiß nur, dass es das neue GTA einen Ankündigungstrailer bekommen soll. Vielleicht im Dezember.
GTA 5 plus 1.
Auf das viele, wahrscheinlich hat es einfach nur einen Namen. Das heißt einfach GTA Virtual City oder sowas. Wenn es so heißt, hier habt ihr es zuerst gehört.
Wenn, dann heißt Vice City.
Nee, deswegen sage ich ja sowas Ähnliches wie Vice City. Aber ne, um so auf Vice City hinzuspielen, weil das soll ja vielleicht auch in der Gegend sein, aber halt ein bisschen cooler und ein bisschen moderner. Deswegen dachte ich vielleicht GTA Virtual Vice City. Ach, weiß ich nicht, das klingt alles so da bescheuert. Machen wir einfach weiter.
Ja, das klingt echt total mies, ey.
Ja, auf jeden Fall eine sehr geile Szene, als die hier ihr Auto auspacken wollen und das dann total in die Hose geht, weil eben sie angegriffen wird in dem Auto. Und dann vermuten sie schon so, was ist hier los? Sollte der Bozzi jetzt angegriffen werden oder sollte tatsächlich die Mara angegriffen werden? Na, man weiß es nicht so richtig. Ja, weil die Mara ja eigentlich nur die Ausparkhilfe war. Und deswegen im Auto saß, das war eigentlich alles. Dann fängt der Film langsam mal an, uns eigentlich zu sagen, wie die Figuren miteinander zusammenhängen, weil das versteht man die ganze Zeit eigentlich, glaube ich, oder ich habe es die ganze Zeit gar nicht verstanden, bis es wirklich ausgesprochen wird, bis es wirklich heißt, hey, es gab anscheinend, der ermordete Apotheker war mal ein Geschworener bei einem Prozess und alle anderen, die dann, wie auch zum Beispiel diese Esmeralda, auch die war eine Geschworene bei einem Prozess. Und auch der Bozzi war ein Geschworener bei einem Prozess, der dann später umgebracht wird in der Badewanne. Wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt. Also alle, die Mordopfer waren eben bei einem Prozess die Geschworenen. Und jetzt vermutet man natürlich, ja, bei dem Prozess, was ist denn da passiert? Da ist jemand ins Gefängnis gekommen und hat 15 Jahre bekommen, ist aber ausgebrochen vor kurzem. Also natürlich vermuten wir jetzt, wo ist denn dieser entflohene Straftäter und ist der vielleicht für die Morde verantwortlich und will sich halt rächen? Also ein klassischer Rachemord, ne?
Ja.
Das ist so das aber Ding.
Diese Anrufe sind halt dann sehr seltsam und einmal ist ja der Bozzi dann auch zusammen mit dem Lukas oder Luca, Lugi?
Lukas, glaube ich, ja.
In dem Tonstudio und dann analysieren sie eben dieses Tonband, wo der Bozzi da mal mitgeschnitten hat bei dem Anruf und versuchen sie dann so bestimmte Sachen auch rauszufinden und dann hört man dann auch eben so ein Dröhnen im Hintergrund und dann Hunde bellen und sowas und als sie das dann einmal in dem Studio so analysieren, habe ich mir dann schon aber gedacht und da war es ja noch nicht ausgesprochen, da habe ich mir damals schon gedacht und damals, das war vor 2 Stunden ungefähr,
Wann hätte das gedacht, dass wie lange das schon her ist?
Das klingt tatsächlich wie im Zweiten Weltkrieg nach so einem Lager. Mhm. So, weil man hört im Hintergrund einen Schreien und weiter und dann dieses, für mich klang das immer wie so ein Zug, der dann einfährt und ja, und dann wahrscheinlich die Wachhunde, die dann da hysterisch da umeinander bellen und.
Echt, ich konnte damit gar nichts anfangen, muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Ich dachte mir so, ich keine Ahnung.
Das habe ich mir schon gedacht, dass das irgendwie in so eine Richtung geht, aber ich habe nicht gedacht, dass das, oder ich dachte halt, der Killer nimmt das halt irgendwie zum Einschüchtern oder der Killer ist halt ein Nazi.
Und der Verdächtige ist übrigens, also der Geflohene, das ist ja dieser Verrannte dann gewesen, ne, glaube ich, ne, ja. Und der Lukas fährt ja dann auch irgendwie zu dem und sucht den und schließt ihn aber dann als Mörder relativ schnell wieder aus. Und der Grund ist, weil er Linkshänder ist, ne? Weil sein Spitzname übrigens Lefty ist. Jetzt ist natürlich die gute Frage, ob der mal Baseball gespielt hat, ne, und deswegen der Spitzname Lefty ist. Das habe ich mir dann dabei gedacht. Und der Verrannte ist dann übrigens der Geflüchtete, also Verurteilte natürlich. Und man, ja, man weiß man nicht so richtig, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie er drauf kommt, dass der Rechtshänder sein muss, der Mörder. Das hat er dann irgendwie erklärt. Und bei den Morden ist die Rechte, ist, keine Ahnung, die Schläge sind von der rechten Hand und was weiß ich. Auf jeden Fall schließen sie ihn sofort wieder aus. Und also geht's eigentlich trotzdem weiter, ne? Also fragt man sich immer noch, hey, wer will jetzt Rache an den ganzen Geschworenen nehmen und was ist da eigentlich los? Sie sprechen dann auch mal, oder der Lukas spricht dann auch mal mit dem Richter, der damals diesen ganzen Prozess geleitet hat und auch für die Verurteilung ausgesprochen hat. Und der hat aber irgendwie relativ wenig Angst und denkt sich, nein, das wird schon alles passen. Und der hat da halt sein Urteil gesprochen und alles ist gut. Also ist der irgendwie auch so ein bisschen raus. Und die Musik, wenn einsetzt und dieses atmosphärische und ein bisschen spannungsgeladene dann immer passiert, auch bei diesem Badewannenmord, der war richtig gut inszeniert und da hat man Bock und da denkt sich, hey, da kann der Film dann auch richtig was und da kommt richtig was hoch, aber das fällt dann auch immer wieder zwischen den Morden richtig runter halt. Also der ist so richtig eine Tal- und Bergfahrt, dieses.
Diese Forschungen, die dann der Lukas dann da anstellt, die sind mir ein bisschen zu lahm erzählt. Mhm. So plätschert er halt dann tatsächlich ein bisschen dahin. Den ganzen Film wiedergeben brauchen wir jetzt nicht, also es ist natürlich so wie in jedem Giallo, es ist ein Opfer nach dem anderen. Die Mava kommt immer wieder gerät immer wieder in dieses Kreuzfeuer und wird dann auch immer bedroht und hat es dann auch öfters mal mit dem Killer zu tun und ja, kann aber dann immer nochmal den Tod von der Schippe springen.
Aber so richtig einen Verdächtigen, den sie länger mir präsentieren, wo sie sagen, hey, der war es bestimmt oder in die Richtung geht's, das so richtig schafft es der Film nicht und man denkt sich halt die ganze Zeit so, ja gut, ich warte jetzt halt ab, irgendwann werden sie mir schon sagen, wer es war. Aber ich konnte nie so richtig mitfiebern.
Ja, ich habe dann auch angefangen, egal wie wenig ich gesehen habe, dann dachte ich mir halt irgendwann, einer von denen wird es dann sein.
Ja, und so geht's Richtung Ende des Films. Bei dem Ende ist es nämlich so, dass wir. Der Lukas fährt dann die Mara zum Sommersitz seiner Familie, so nennt er es, und gibt ihr dann im Auto noch eine Knarre, ne, mit den Worten, kannst du damit umgehen, auch ganz klar.
Was ich gesagt hätte, nein.
Ich wollte auch gerade sagen, warum sollte ich mit einer Waffe umgehen können? Was soll denn der Quatsch?
Schau, ich weiß, wie ein Amerikaner.
Ja, genau. Es ist ein italienischer Film. Und da kann sowieso keiner richtig schießen, wenn dann nur aus der Hüfte. Auf jeden Fall. Er fährt sie zu diesem Sitz, als Schutz, ne, zu diesem Sommersitz von seiner Familie als Schutz und er selber macht sich aber auf dem Weg zum Bozzi, weil sie natürlich da schon wieder irgendwas vermuten oder der Lukas, der da wirklich sehr investiert ist, hier herauszufinden, was da los ist. Und er fährt dann, der Bozzi ist nämlich aus der Stadt geflüchtet schon mal, ne, und hat sich dann im Hotel da eingemietet und dann haben wir ja gerade schon mehrmals erwähnt, klassische Musik läuft, ne? Er lässt sich ein Bad ein, viel nackte Haut, ja. Und so legt sich der Giovanni Bozzi dann schön in seine Badewanne und der Killer kommt eben, ist da und er drosselt ihn mit diesem Wasserbrausenschlauch und das sieht ziemlich cool aus und der Lukas macht sich dann nämlich auch auf dem Weg zum Elternhaus der Esmeralda macht er sich dann auch mal. Also der ist so, wo ich mir gedacht habe, so wie kommt denn der drauf, da zu diesen ganzen Leuten hinzufahren und deren Geschichte aufdecken zu wollen? Das fand ich irgendwie,
Neugier.
Der ist schon wirklich sehr, sehr neugierig gewesen. Und da führt er nämlich auch noch so ein seltsames Gespräch mit ihrem Vater dann auch und sagt so, der möchte irgendwas über sie wissen. Und der Vater reagiert auch so ganz komisch an der Tür und schickt ihn gleich wieder weg. Und es ist irgendwie auch alles eine ganz komische Sache. Auch diese Szene in diesem mit dieser Opernsängerin, die dann da einfach singt und diese ganzen alten Leute, die da drumrum sitzen und in diesem Pflegeheim oder was das ist, dann alle schlafen zwischendrin und lassen sich von der Opernsängerin hier in den Schlaf wiegen. Das war irgendwie so eine komische Szene auch, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Mara bekommt dann natürlich trotzdem Besuch vom Killer, da läuft es am Ende ja immer drauf raus und das ist auch irgendwie ganz nett inszeniert. Die schnappt sich dann auch die Knarre, die der Lukas gegeben hat und es kommt dann auch zu so einem Kampf. Der Verrannte taucht dann nämlich auch plötzlich noch auf und den hätte die Mara nämlich dann fast erschossen. Doch der sagt nur so, ey, er ist hier nicht der Killer oder so, er hat es nicht auf sie abgesehen, sondern er wurde vom Lukas gebeten, sie zu beobachten und so sie zu beschützen, mehr oder weniger so, ne? Als Bodyguard kann man fast sagen. Ja. Wie er sich den Ex-Knacki als Bodyguard kultert. Das ist eigentlich dann so, jetzt überlege ich gerade, wie es dann, ja, am Ende, der Lukas ist dann am Ende des Films beim Killer und wartet, so, das ist so ein bisschen diese Szene so, okay, er hat jetzt alle Stationen, er ist mir auf die Schliche gekommen, aber jetzt zeige ich mich auch, ne, und sage, hey, gut gemacht, du hast gut kombiniert, so auf die Art, gut, dass du mich gefunden hast, ich wusste, dass du eines Tages kommen wirst, so auf die Schiene läuft das ein bisschen raus, was aber ganz cool ist eigentlich.
Ja.
Und so zieht dann der Killer dann auch so die Maske ab sozusagen, der hat ja gar keine auf, aber und man sieht, wer es ist und Achtung, Spoiler, wer den Film noch sehen will, der hat Pech gehabt, es ist nämlich tatsächlich, ey, haus raus. Wer ist es diesmal? Wer ist es diesmal?
Der Richter.
Der Richter. Es ist der Richter. Ja, der Grund, warum er das alles gemacht hat, ist seine Kinder und seine Frau, die damals im Krieg, hat er die beim Bozzi versteckt. Und der Bozzi hat aber allerdings sie an die Nazis verraten. Und es waren Juden, ne? Und dann kann man eins und eins ja zusammenzählen. Und die Esmeralda, warum die dran glauben musste, das war die Geliebte vom Bozzi. Und die hat ihn vor allem dazu überredet, dass er hier den Nazis Bescheid geben soll, dass er hier die versteckt. Und somit hat er den Hass auf den Bozzi gehabt und natürlich auch auf die Esmeralda.
Ja, es ist aber dann auch so, dass der Vater, also der Richter, mit dem Prozess, den er damals geführt hat und die dann als Geschworene eingeladen hat, schon nahezu seine Genugtuung bekommen hat, indem dass er halt die über einen Mörder entscheiden haben lassen und hat denen halt dann jetzt immer wieder Angst gemacht mit seinen Anrufen. Wer aber tatsächlich getötet hat, war sein Sohn.
Ja, ja.
Und das war so ein bisschen so, ja, dass der Vater das auch nicht so für gut heißt und kam dann damit auch nicht klar, dass sein Sohn jetzt eigentlich dann doch der durchgeknallte Psycho dann ist.
Ja, der am Ende dann so rauskommt, ne, wo man dann sich denkt, als sich dann der Vater und der Sohn dann miteinander unterhalten, ich habe sie für dich ermordet und solche Geschichten dann kommen, da wird es dann schon ein bisschen seltsam. Was dann allerdings ganz witzig ist, dass der Richter einfach, der packt dann, der hat eine Knarre in der Hand, ne? Und der Sohn verlangt dann von ihm so, du musst jetzt die anderen, also diesen Lukas und so, du musst die jetzt umbringen, weil die wissen ja jetzt so viel, die wissen ja alles. Und dann sagt aber der Richter, nein, das kann nicht sein und das kann nicht der richtige Weg sein. Und sein Sohn drängt ihn fast dazu, das zu tun. Was der Richter dann macht, ist, er dreht einfach mal so die Waffe ein bisschen zur Seite und knallt seinen eigenen Sohn ab.
Ja.
Und danach setzt er dem Ganzen noch die Krone auf, ne? Ja. Dann gibt er sich selber auch noch die Kugel.
Und dann ist der Film aus.
Und dann ist er einfach sofort zu Ende, ja, genau. Also das Standbild vom ermordeten Richter, während die Credits laufen. Wie man es damals so schön gemacht hat mit den Standbildern.
Also ich muss sagen, ich finde den Film schon, dass man sich anschauen kann und dass es jetzt kein schlechter Giallo ist, weil am Ende, wenn dann die Auflösung kommt, dann kriegt man schon seine Genugtuung so ein bisschen. Er hat stellenweise Szenen drinnen, die echt interessant sind und die dann auch so ein bisschen den Spannungsbogen nach oben treiben, aber im Grunde genommen ist er mir ein bisschen zu. Ich hätte da schon gerne immer so ein bisschen noch dieses Actionmäßige mit drin, wie jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt nur gerade als Beispiel, der Schwanz des Skorpions und so ein Martino Giallo. Mhm. Das ist so, der dann auch mal ein bisschen nervenaufreibend ist und sowas würde ich halt cooler finden. Dann. Aber
verstehe ich. Ja.
Film ist jetzt nicht schlecht.
Also ich würde auch sagen, so mein Fazit auch, an sich ist es ein ganz netter Giallo. Die Story ist auch durchaus interessant, das muss man schon sagen. Und auch wenn es ein bisschen braucht, bis das Ganze in Fahrt kommt, eigentlich hat er alles, was ein Giallo braucht.
Außer nackte aber, Haut.
Nackte Haut fehlt tatsächlich ein bisschen, ja. Aber irgendwie hat er mich trotzdem nicht so richtig reinziehen können. Ne? So, da fehlt es dann irgendwie doch an charismatischen Darstellern, um bei diesen großen Genrevertretern dann irgendwie mitzuhalten. Das fehlt dann doch ein bisschen. Aber ich würde trotzdem ganz positiv hervorheben, die Musik, der Soundtrack ist fantastisch. Ja. Und man kann den sich trotzdem anschauen, ist jetzt aber nichts wahnsinnig Besonderes, sagen wir es mal so.
Also das ist jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine Perle unter den Giallos ist, da wo man sagt, hey, das ist so ein Must-See-Film.
Absolut, genau. Und jetzt kannst du übrigens zum Ende des Podcasts, weil ich gerade dran denke, noch die Frage beantworten, was ist denn das fränkische Wort Botzamoggel, für was steht denn das?
Ein Botzamoggel ist ein Tannenzapfen.
Gut, so.
Also diese braunen Tannenzapfen, die dann halt am Boden dann liegen und
genau.
Die hat man als Kind dann immer durch die Gegend geschossen und
geschussert auch, ne?
Das ist halt der Botzamoggel.
Gut, dann wisst ihr das jetzt auch und dann haben wir das auch geklärt. Dann würde ich eigentlich sagen, soll es das schon wieder gewesen sein für diese Folge?
Freilich.
Für diese wunderbare Folge mit einem so mittelmäßig durchschnittlichen Giallo, aber immerhin ein Giallo und wo der herkommt, da gibt es noch viele mehr.
Ja.
Vielleicht in den zukünftigen Folgen. Kommentiert gerne fleißig unter die Folge, bewertet den Podcast, das würde uns sehr freuen auf jeder Podcast-Plattform, wo auch immer ihr den hört und es geht, würde uns das sehr freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung gebt, einen Daumen nach oben, eine Sternebewertung oder sonst irgendwas. Und dann würde ich mich verabschieden und sagen, wir horören uns nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast-Folge, wie immer um 12 Uhr. Meine letzten Worte sind Tschüss. Das sind auch meine letzten Worte. Nee, habt eine schöne restliche Woche, habt ein schönes Wochenende, schöne nächste Woche, wie immer, ihr kennt den ganzen Spaß. Kommentiert und seid dabei bei der nächsten Podcast-Folge vielleicht. Also bis dahin.
Ja, freilich. Freilich.
Sag du auch Tschüss. Sag du auch
bis, tschüss. Da, bis dahin.
Bis da.
Ich sag's auf Fränkisch Ade.
Also Servus lange.
Servus Ade. Tschüss.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.